Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
Es wird wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge hier im Genius Angel Podcast und mein heutiger Gast ist Felix Meusel von Artech Solutions. Hallo Felix.
Hi, freut mich da zu sein.
Ich freue mich auch sehr, Felix, denn, und das darf ich vorausschicken, um hier höchstmögliche Transparenz zu gewährleisten. Unsere beiden Unternehmen arbeiten zusammen, das haben wir auch bei uns auf der Plattform schon kommuniziert. Wir werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Denn ich finde das total spannend, was du mit deinem Team alles auf die Beine stellst zum Thema künstliche Intelligenz, was ihr da entwickelt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so eine kleine Vorstellung über dich als Privatperson machen, damit wir ein bisschen mehr und enger mit dir connected sind und was genau du beruflich machst mit Artech.
Ja, sehr gerne. Also ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass ich da sein darf heute.
Sehr gerne.
Ich bin Felix Meusel, der Gründer und Geschäftsführer von Artech Solutions. Und unser Hauptziel war es eigentlich schon immer, künstliche Intelligenz in etwas zu verwandeln, was jetzt auch ähnlich GPT, also ChatGPT und sowas gemacht haben, also was anfassbarer ist, was mit dem man mehr arbeiten kann, was weniger von dieser Abstrusität weggeht. Und ganz kurz vielleicht zu meinem Hintergrund dazu. Mhm. Ich habe an der Uni Erlangen-Nürnberg meinen Abschluss gemacht in Deep Reinforcement Learning. Also ich komme selber total aus dieser ganzen Ecke heraus. Und mir ist damals schon aufgefallen, ich habe meinen Abschluss so ungefähr 2019 gemacht, genau, und da, dass es einfach wirklich der Fall ist, dass es gibt ganz faszinierende Dinge, die auch gerade die großen Tech-Stars aus dem Silicon Valley und so weiter machen. Und ganz vieles ist allerdings noch total in den Kinderschuhen. Und wir wollten von vornherein da eine Rolle mitspielen, irgendwo, wo wir das noch können. Natürlich gibt es jetzt halt Ebenen, bei denen Microsoft und Google total dominieren, da hat man keine Chance, aber es gibt ganz viel, wo man noch ganz spannende Sachen machen kann. Und das Schöne an künstlicher Intelligenz ist, dass es nicht wie jetzt vielleicht bei einem Ingenieur, dass man da sehr viel Produktionsmaterial und Produktionsstätten braucht, sondern stattdessen ist es wirklich so, man kann sich einfach hinsetzen und anfangen zu programmieren. Und genau das haben wir dann gemacht. Mein Studienkollege und ich, der Max Klein, der ist vor allem spezialisiert in wirklich auf die reine Informatik. Das ist der Wahnsinn. Der kann einfach wirklich alles programmieren. Und haben dann damals, naiv wie wir waren, einfach gesagt, let's go. Und haben angefangen, haben tatsächlich angefangen mit unserem eigenen Projekt. Wir haben gesagt, es muss doch gehen. Wir kamen eben damals schon drauf, das, was jetzt die ganze Welt mit ChatGPT gesehen hat, also den Transformer-Modellen, wie sie heißen. Das gibt es in der Wissenschaft beziehungsweise hinter den verschlossenen Techie-Türen schon seit 5 Jahren. Und wir wussten damals eben, dass es darauf hinausläuft und dass da sehr spannende Themen natürlich damit kommen. Also haben wir gesagt, komm, lasst uns doch versuchen, auch sowas in der Richtung zu kreieren. Nur, dass wir von vornherein auf Büros ausgelegt sein wollten. Das war so die Grundmotivation. Und dann haben wir zuerst nicht so genau gewusst, in welche Richtung wir da gehen wollen. Also ob wir jetzt wirklich schon Richtung dieser Assistenten oder so gehen. Und haben erstmal einfach mit Webentwicklung gestartet. Haben dann unter anderem eine Zeiterfassung für Firmen gebaut, haben andere Projekte gemacht und haben immer gesagt, okay, was bringt jetzt, was könnte KI da bringen? Und so sind wir schließlich auf unser eigenes Hauptprodukt gekommen, dass wir immer neben den Dienstleistungen, die wir machen, da ist auch sehr viel eben Richtung künstliche Intelligenz, aber dass wir in Richtung diese künstliche Assistenz gekommen sind, weil wir gesagt haben, hey, es muss doch möglich sein, dass das, was früher mal ein Chefsekretär oder eine Chefsekretärin gemacht hat, dass das digital quasi genauso vonstatten geht. Genau, und so wurde unsere KI Athene geboren. Und die entwickeln wir tatsächlich bis heute. Also es ist sehr, sehr interessant, in welche Richtung das dann immer wieder geht und natürlich, wie es sich auch verändert eben jetzt mit der aktuellen Marktsituation. Ja.
Wieso Athene?
Wir hatten tatsächlich am Anfang das reine Arbeitsprojekt hieß am Anfang Artemis. Und das war letztlich, weil ich mich Ich fand die Göttin der Jagd irgendwie im Griechischen ganz cool und dachte so, ja, wir jagen den hinterher. Das war allerdings, wie gesagt, nur ein Arbeitstitel. Ja. Und dann war es aber so, zum einen, dass Artemis schon von der NASA vergriffen war, leider.
Ärgerlich.
Und zum anderen war es so, dass wir dann natürlich wirklich beim Branding darüber nachgedacht haben, nach was wollen wir es denn benennen?
Ja.
Und dann kamen wir tatsächlich zusammen auf den Namen Athene, weil wir uns wirklich so an der Minerva bzw. Athene, der Göttin der Weisheit, orientieren wollten und sagen, wow, dieses System an sich soll in der Lage sein, dir immer aushelfen zu können. Also wirklich irgendwann mal, sobald sie gelernt hat, auch das wird ganz schön von Hegel beschrieben, dass eben Minerva auch die stetig Lernende ist. Und das, wenn sie gelernt hat, weil das ist das Grundprinzip unseres gesamten Algorithmus, dass er jeden Tag dabei ist und einem bei seinen alltäglichen Aufgaben hilft und durch diese Aufgaben aber jeden Tag auch wiederum lernt. Das ist eben dieser ganze Reinforcement, also Verstärken des Lernen-Ansatz.
Ja.
Und genau, so haben wir damit dann angefangen. Und das ist so das, was ich natürlich selber auch das Spannendste finde. Aber gleichzeitig betreiben wir natürlich auch die normale Webentwicklung, wo wir auch sehr auf KI spezialisiert sind. Also etwas, was ein bisschen fassbarer ist als dieses Riesenprojekt.
Ja. Dafür wollen wir heute vielleicht auch ein bisschen was tun, also ein bisschen Beitrag dafür leisten, dass es greifbarer und vor allen Dingen in praktischen Beispielen einfach anfassbarer wird. Nimm uns doch mal bitte mit in deine Studienzeit. Das würde mich mal interessieren. Ist man da so von anderen Nerds umgeben? Und stelle ich mir das so vor, wie aus den Spielfilmen, dass so in abgedunkelten Räumen dann riesige Displays leuchten und man dann davor sitzt und sich irgendwelche Dinge austauscht und ausprobiert?
Ja, also interessante Frage. Und ich würde jetzt gern sagen, nein, das ist gar nicht mehr so, aber also es ist heiß, muss man sagen. Also ich selber habe ja Wirtschaftsinformatik in erster Linie studiert und habe mich dann wirklich spezialisiert auf maschinelles Lernen und bin da dann richtig erst zu den Supernerds gekommen. Und da ist es durchaus noch so, es gibt in Erlangen einen riesigen Gebäudekomplex, der sieht auch ganz, ganz furchtbar hässlich aus. Das ist wahrscheinlich so aus den 60ern gebaut, Typ Waschbeton, keine Ahnung. Ja. Und da sind alle Techies drin.
Eingepfercht.
Ja, genau. Und da ist es tatsächlich genauso, wie du es beschrieben hast. Also da ist es wirklich so, es gibt dort ganz viele Computerräume, tatsächlich auch Serverzentren, was natürlich gerade heutzutage wieder spannend ist, weil um eine KI zu berechnen, braucht man eine unglaubliche Leistung. Und das kriegt man auf einem Laptop normalerweise bis auf einfache Modelle nicht hin. Und deswegen war es natürlich immer in der Uni Gold wert, wenn man nicht auf Google oder so ausweichen wollte, weil die wollen immer irgendwas von einem. Also die sagen immer zuerst zwar, ja, ihr dürft uns das auch benutzen, aber dann ist es immer auf Dauer so, naja, aber jetzt würden wir ganz gerne dann dafür in irgendeiner Form beteiligt werden. Bei der Uni war es natürlich reines Ausprobieren.
Forschen, ja.
Und da war es tatsächlich wirklich so, dass die Klassiker, also auch die klassischen IT-Nerds, wie man sie sich aus den Filmen vorstellt, die kommen da tatsächlich noch vor. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es sehr durchmischt. Es gibt einfach inzwischen sehr viele unterschiedliche Informatiker. Ich würde jetzt sagen, zumindest behaupte ich mal, meine Freunde beschreiben mich so, ich bin jetzt auch nicht der klassische Nerd. Also ich bin jetzt auch nicht wirklich der lieber sich in den dunklen Räumen versteckt und, weiß ich nicht, in seiner Freizeit dann das Warhammer-Brettspiel spielt oder so.
Ich glaube, die Nerds haben auch einen Imagewandel durchgemacht über die Jahre. Also sind jetzt viel beliebter, ja, finde ich. Ist jetzt nicht mehr so Polunder, lange Haare, 15 Tage Bart, ja. Und das weiß ich ja von früher noch, so alt bin ich tatsächlich, dass die Computerexperten oder EDV-Spezialisten, wie man sie früher genannt hat, so bleiche Gesichtsfarben hatten, weil die Röhrenbildschirme vor die den ganzen Tag, die haben die quasi gegrillt. Ja? Die kamen nicht raus, kein Sonnenlicht. Und dann noch diese schädliche Strahlung von den Displays, die wahrscheinlich auch noch die letzten Haare haben ausfallen lassen müssen. Also heute brauchen wir sie mehr denn je. Ja. Wir können, glaube ich, gar nicht genug kriegen von Leuten, die sich tief mit diesen Materien auskennen und damit auseinandersetzen. Wie war das, als ihr euch so als Team gefunden habt? Ihr seid ja ein Hochleistungsteam, was das Thema KI angeht. War das einfach, euch da so zusammenzufinden oder war das auch ein Suchen?
Also es war tatsächlich seltsamerweise, wie es manchmal so kommt, mehr durch den Zufall getrieben, als dass es so wirklich geplant war. An sich haben, wie gesagt, nur Max und ich angefangen, das Ganze zu entwickeln. Und wir haben einfach so diese Aufteilung gemacht. Ich kann das Ganze ein bisschen besser nach außen repräsentieren, weil eben auch Classic Informatiker, da bin ich unter den Informatikern tatsächlich ein bisschen anders. Und der Max hat sich so vor allem darum gekümmert, die Core-Funktionalitäten zu programmieren, also für unterschiedlichste Projekte. Wir haben da eben CRM-Tool, eine Zeiterfassung und so weiter gemacht. Und dann ist uns relativ schnell natürlich aufgefallen, es braucht schon eine ganz schöne Bandbreite an Expertise. Das zu zweit abzubilden ist quasi unmöglich. Und witzigerweise war es allerdings nicht, was man jetzt denken würde, dass man als erstes, oh Gott, wo kriegen wir jetzt jemanden für Data Science her, irgendeinen Machine Learning Engineer oder sonst irgendwas. Nein, also wir sind tatsächlich das erste Mal ziemlich auf die Schnauze geflogen wegen Design.
Ah ja.
Ja, weil wir einfach gemerkt haben, dass, und das ist auch ein Problem, das Techies oft haben, ohne dieses, den Außenbezug, dass zeig einem Programmierer etwas wie ChatGPT und er wird sagen, ja, es ist ganz nett, aber es interessiert ihn an sich nicht, weil die Funktionalität kennt er ja schon von GPT. Und das heißt, wir arbeiten immer noch dieses, was man sich vorstellt unter Programmierern und so, ist teilweise richtig, weil ganz viele eben mit Linux-Terminals arbeiten, also mit diesen schwarzen Bildschirmen, wo wirklich nur weiße oder pinke Schrift oder sonst was ist, weil Programmierer sich da wohlfühlen.
Ja, ja.
Und das Problem ist aber halt, dass in der normalen Welt natürlich die Leute einem den Vogel zeigen und sagen, also damit kann ich nichts anfangen.
Das ist ungefähr so wie bei Fortnite. Weißt du, wenn die Welt ja kleiner wird, da entsteht ja so ein heller Bereich, in dem du dich besser aufhalten solltest, anstatt der dunkle Bereich, ja, wo dann irgendwie du nach ein paar Sekunden dann einfach hinüber bist. Dieser helle Bereich, also dieser eine Teil, ist ja das ganze Thema Frontend, Usability, ne? Also dieses Erleben, KI erleben, ja, da würde ich gerne nachher noch ein bisschen tiefer mit einsteigen. Und auf der anderen Seite natürlich diese ganze Tech-Welt, ja, die ihr im Grunde so perfekt in eurem Team orchestriert. Was mich mal interessieren würde, so aus deiner Erfahrung heraus, aus den Projekten, die ihr gemacht habt, was sind so die größten Herausforderungen für Unternehmen, das Thema künstliche Intelligenz überhaupt zu verstehen und dann aber auch bestenfalls KI-basierte Automatisierungen in Unternehmen zu etablieren. Mit wem redet ihr da? Wer macht sich da Gedanken in den Unternehmen?
Genau, das ist eine sehr gute Frage und die ist leider auch sehr schwer beantwortbar. Vor allem, weil es schon damit anfängt, dass viele Unternehmen entweder sagen, das brauchen wir grundsätzlich nicht, was eine Falscheinschätzung ist, logischerweise auf Dauer. Oder, was wir auch schon erlebt haben, da waren wir zwar nicht beteiligt, aber da waren wir am Anfang in den Ausschreibungen mit dabei, die Münchner Rück zum Beispiel hat ein riesiges KI-Projekt an Land gezogen und so weiter, wo sich auch jetzt hat, also kann man auch offiziell in die Bilanzen nachlesen, sich jetzt hat wieder die, also Entschuldigung, im Jahresabschluss, und sich jetzt hat wieder die Frage stellt, hat es das überhaupt gebracht? Das heißt, es ist ganz oft die Frage, wo macht es überhaupt Sinn? KI nur zu haben, weil damit man es hat, ist total blödsinnig. Und auf der anderen Seite ist es auch total blödsinnig zu sagen, das braucht man für gar nichts. Weil es gibt einfach Anwendungsbereiche, in denen es sehr, sehr angenehm ist. Und tatsächlich haben wir immer die besten Gespräche bis jetzt gehabt, wiederum mit Universitätsmitarbeitern, Mitarbeitenden interessanterweise, weil die sehr oft, selbst wenn sie andere Projekte machen, wir haben da zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt, in dem man unterschiedliche Arten von Wasser erkennen sollte. Ich wusste auch davor tatsächlich auch nicht, dass das rein physikalisch möglich ist, aber das ist anhand des Tons kann man unterschiedliches Wasser erkennen. Also zum Beispiel Schwarzwasser von Grauwasser zu trennen.
Oh,
und dafür ist es natürlich ganz wichtig, das kann man nicht mit normalen Algorithmen machen. Das ist unmöglich. Das heißt eigentlich, um es zusammenzufassen, immer wenn irgendetwas, allein schon, wenn man darüber nachdenkt, man sich denkt, oh, das wäre viel Arbeit. Das wäre sehr viel Arbeit, da die ganzen Unterschiede herauszufinden oder so. Dann ist KI eigentlich meistens angebracht.
Ja, das ist schon.
Und wenn es aber eigentlich irgendwas ist, wo man sagt, so, naja, es ist halt jetzt so eine neue Standardaufgabe, dann ist es meistens ein bisschen Blödsinn.
Genau. Hey. Und ja, sorry.
Ja, pardon. Ich wollte nur noch mal darauf, mit welchen Leuten eben. Wir sprechen mit vielen Leuten, ja, genau, in der Uni, aber wenn dann auch in Unternehmen, sind es natürlich halt dann die Innovationsleute, das gibt es immer wieder, absolut, die eben für Innovationen gerade in größeren Unternehmen zuständig sind. Und ansonsten ist es aber sehr oft auch eben, gerade wenn jetzt neue Web-Applikationen entwickelt werden, da kommt immer öfters die Frage auf, und das macht auch immer mehr Sinn, weil KI nicht mehr so ganz was ganz Abstruses ist, sondern immer öfters eben auch in normalen Prozessen vorkommt. Zum Beispiel E-Commerce oder CRM-Tools oder all das.
Ja, was ganz interessant ist, vielleicht kann ich das auch noch dazugeben, so aus meiner Erfahrung. Ich würde das Thema KI tatsächlich zur Chefsache erklären, weil das für mich unternehmensstrategische Aspekte beinhaltet. Also nicht nur, innoviere ich mit meinem Unternehmen oder wie kann ich einen bestimmten Prozess optimieren? Das wäre natürlich toll, wenn das aus den Fachabteilungen käme. Ja. Aber vor allen Dingen im Hinblick, und da würde ich gerne mal ein Beispiel bringen, auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Super spannend. Wir haben zum Beispiel mal ein Unternehmen beraten, das stellt Lacke her für die Automobilindustrie. Ja. Also richtig hochwertige Geschichte. Und das Problem war, dass der Lack von der zurückliegenden Saison beispielsweise, also die Lackeigenschaften in Farbe, Härtegrade und so weiter, nicht so einfach repliziert werden konnte. Also ich konnte jetzt nicht sagen, ich hätte gerne den Lack vom letzten Jahr. Wenn ich das als Kunde gesagt hätte, ja, dann hätten sich 7 Ingenieure in einem Trial-and-Error-Verfahren rangemacht, um diesen Lack wieder so ähnlich hinzukriegen. So, was haben wir gemacht? Wir haben die ganzen Daten, die da waren, gesammelt, ja, und da waren die ganz fleißig über die letzten Jahre. Also es war richtig viel Fundament da, und haben im Grunde eine KI entwickelt mit einem Kooperationspartner zusammen, die dafür gesorgt hat, dass eine Software entsteht, die im Grunde diesen Prozess vollautomatisiert. Es gab also dieses Trial-and-Error-Verfahren nicht mehr. Es brauchte auch nicht mehr 7 Ingenieure, die ihre Zeit in einem, ich glaube, die haben ein Viertel bis in einem halben Jahr gebraucht, um das wieder so herzustellen. Und was dann eben auch noch dazu kam, war, dass wir dann darüber hinaus gesagt haben, naja, was wäre denn, wenn wir die Software auslizenzieren, wenn wir die Lackiermaschine in einem kleineren Maßstab modular verschickbar machen und in Südafrika dieselbe Lackproduktion in derselben Qualität, in denselben Eigenschaften hergestellt werden könnte wie in Deutschland.
Boom. Wow. Ja, genau sowas. Ja. Exakt diese Anwendungsfälle. Ja.
Also Kostenreduktion auf der einen Seite, hocheffiziente, vollautomatisierte Prozesse auf der anderen Seite. Die Ingenieure, die denken sich jetzt neue Lack-Innovationen aus, anstatt irgendwas wieder zu replizieren, was es schon mal gab. Ja. Und natürlich neue Einnahmemöglichkeiten, ja, indem ich einfach weltweit diesen hochqualitativen Lack-Standard etablieren kann mit meiner Software, mit meiner Hardware, ja, also den Assets, die ich sowieso im Unternehmen habe. So, das heißt, eigentlich ist aus einer Lackfabrik Technologieunternehmen geworden. Und das sehe ich als Riesenchance, ja, für andere Unternehmen, funktioniert natürlich auch nicht für jedes Unternehmen, aber eine Riesenchance, wenn denn das Thema Automatisierung und vor allen Dingen KI-basierte Automatisierung zur Chefsache erklärt wird.
Ja, absolut. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und wir haben auch tatsächlich gerade in letzter Zeit kann ich sehr gut hinzufügen, auch ein kleines Unternehmen, für das wir ein neues Tool gebaut haben, beziehungsweise so ein Ticketsystem. Und da ist es auch, es ist immer dasselbe, was man meistens sieht. Die Arbeit, die man sich damit sparen kann, ist enorm. Absolut. Also wir haben dort auch eben, die Tickets werden da automatisch verwaltet, das war davor schon so, und da hat eben auch dann in dem Fall der Firmenchef zu mir gesagt, es wäre ja wunderbar, wenn man das jetzt mit dem ERP-System verbinden könnte. Ist sowas möglich? Ich habe gesagt, natürlich ist das möglich, das ist kein Problem. Und da ist es jetzt auch so, die haben davor wirklich pro Monat 30 bis 40 Stunden letztlich, und das ist ja, muss man sich mal vorstellen, das ist ja eigentlich verrückt, immer nur diese Daten von dem ERP-System rüber in das Ticketsystem eingetragen. Und natürlich können das die Maschinen automatisch, das ist oft etwas, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel an Doppelarbeit da immer noch gemacht wird, wie viel man sich da sparen könnte tatsächlich.
Ja. Also Einsparungspotenziale auf jeden Fall, was Zeit eingeht oder auch Einsatz von irgendwelchen Ressourcen, ja, oder finanziellen Investments. Mal so aus deiner Perspektive, gibt es irgendwelche Bereiche in Unternehmen, wo KI-automatisierte Prozesse einen besonders hohen Wert haben? Kann man das irgendwie ableiten? Gibt es da ein Muster zu erkennen?
Also wir haben auf jeden Fall, natürlich könnte ich jetzt sagen, so ganz altklug mehrere.
Ja.
Aber es gibt durchaus welche, die sehr viel intensiver sind, was auch das Einsparungspotenzial beziehungsweise die Sinnhaftigkeit von KI angeht. Das ist, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, immer das, wo wir zu sehr hoher individueller Komplexität kommen, allerdings bei immer wieder einer repetitiven Art der Aufgabe. Und gerade im tatsächlich HR-Bereich, aber genauso im Einkauf sieht man das tatsächlich immer wieder. Wir haben hier ziemlich viele Dokumentationspflichten. Also egal, ob das jetzt darum geht, um das neue Mitarbeiter-Onboarding oder eben, schlag nochmal die Brücke rüber zum Einkauf, da nachzuverfolgen, was eben nachgekauft werden muss, was davon schon bezahlt wurde und so weiter. Und die aktuellen Tools sind letztlich immer nur dafür da, um zum Beispiel eben neue Rechnungen zu erstellen oder ein neues Profil für einen neuen Mitarbeiter zu erstellen. Dabei ist es total absurd, weil ganz oft ist das immer wieder dasselbe. Also wir reden immer wieder davon, dass wir dieselben Margen haben, die nachgekauft werden müssen, wofür dann neue Rechnungen erstellt werden müssen, die dann wieder irgendwo anders abgelegt werden müssen. Das heißt, diese Wege sind immer die gleichen, nur man kann das jetzt auch nicht einfach so mit einem normalen Automatisierungsprozess machen, weil dazu ist es wieder zu individuell. Ja. Weil wir jetzt auf der anderen Seite sowas haben, wie es ist eben ja nicht so, dass man jetzt halt, keine Ahnung, ein Kilo von der neuen Farbe XY kauft, sondern mal sind es 5, mal sind es 3 und sonst was, das geht noch. Aber das jetzt halt nochmal zu unterschiedlichen Zeitpunkten und dann teilweise wieder mit unterschiedlichen Händlern und was weiß ich. Sowas allein macht das Ganze schon deutlich komplexer. Also an diesem Punkt haben wir eine Schwierigkeit, die sich mit einem normalen Programm, wie wir das kennen, nicht mehr so gut ablichten lässt. Genau, also, aber das war jetzt immer noch nicht sonderlich spezifisch.
Nee, aber, ist die Schwierigkeit. Aber es hat sowas geführt. Deine Aussage gerade hat mir was bewirkt. Und zwar habe ich mich gerade versucht reinzuversetzen, alle die uns gerade zuhören und jetzt nicht so tief in der Materie drin stecken wie wir zwei. Ja? Ich würde mal vorschlagen, das haben wir jetzt beide nicht abgesprochen, aber ich würde mal vorschlagen, wer jetzt hier zuhört und sagt, hey, Thema KI und so weiter finde ich super spannend, aber ich habe keine Ahnung, ob unser Unternehmen in irgendeiner Form dafür geeignet wäre oder ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, Prozesse zu automatisieren oder effizienter zu gestalten oder vielleicht sogar Geschäftsmodelle zu entwickeln. Können wir ja anbieten, wenn es jetzt nicht zu viele werden, gucken, dass wir so ein Screening machen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Also wenn ich jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen wäre und ich hätte so ein Team, die einfach mal drauf gucken, weißt du? Die einfach mal in unsere Prozesse reingucken oder schauen, wie wir arbeiten und dann den ein oder anderen Vorschlag, die Idee haben, dass gewisse Daten vorhanden sind, gewisse Prozessabläufe schneller, effizienter gemacht werden können, mir da einen Impuls reinzugeben. Ich glaube, dann entsteht auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, als jetzt so nach dem Podcast vielleicht auch selber drauf zu kommen. Weißt du?
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Super Idee. Ich bin sofort dabei. Also wie du sagst, es ist meistens halt leider einfach zu kompliziert und zu individuell. Jedes Unternehmen, das ich zumindest kenne, hat individuell sehr unterschiedliche Probleme.
Und du bist ja auch in der Unternehmensführung beispielsweise, oder meinetwegen auch als Top-Executive-Ebene, bist du ja auch nicht drin in jedem Ingenieurprozess, der da stattfindet in einem Unternehmen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, so ein Screening einfach mal mal auszuprobieren und mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja? Im besten Fall kommt da ja ein neuer Prozess raus, oder ein neues Ergebnis raus. Aber vor allem die Erkenntnis, wie hoch ist der Entwicklungsgrad meines Unternehmens, um an solchen intelligenten Automatisierungsprozessen teilhaben zu können, Wettbewerbsvorteile zu nutzen, oder neue Märkte für mein Unternehmen zu erschließen. Weil das ist ja im Grunde das Big Picture, über das wir hier reden. Ja, ChatGPT ist ja nice to play. aber Da würde ich absolut auch noch gerne nochmal rein. Ich meine, ChatGPT glänzt ja im Grunde jetzt nicht durch ein wahnsinnig aufwendiges und hübsches Design, ja, sondern es ist eigentlich wie Google. Ja, du hast irgendwo so ein Schlitz, wo du irgendwas eingibst und je nachdem, wie schlau der Input ist, je qualitativ hochwertiger der Output. Aber lass uns nochmal darüber sprechen, Thema User Interface Design, vor allem für Assistenzsysteme, ja. Weil da fängt es ja an, das muss ich ja als User auch wirklich lieben zu verwenden. Ja? Also das muss ich ja gut anfühlen. Das weiß vielleicht jeder, der ein Smartphone hat. Ja? Da gibt es hier eine App, die ist total smart, die sieht gut aus. Ja? Die ist vielleicht so, hat so ein bisschen Gamification-Charakter oder so. Und eine andere ist halt so echt plump. Ja? Obwohl die vielleicht mehr kann, ja, auch vielleicht von der KI, ja. Benutze ich die andere dann doch lieber? Ja, was sind so eure Erfahrungen, wenn es um solche Projekte geht?
Ja, also das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage beziehungsweise eine sehr gute Einschätzung. Wir haben es nämlich auch tatsächlich genau so immer wieder gesehen, dass nicht unbedingt das Tool gewinnt, was am allermeisten kann. Das ist oftmals eine Falscheinschätzung von Techies, dass die der Meinung sind, wow, umso mehr das kann und umso komplizierter das irgendwelche Aufgaben lösen kann, umso besser. Sondern eben, das ist einfach klar, Licht im Design, das sind leider immer wieder dieselben Punkte. Also wie gesagt, man als Techie sehr viel dazu lernen kann. Und wir haben selber eben auch die Erfahrung gemacht, dass es meistens eigentlich so ist, umso intuitiver und umso einfacher es zu benutzen ist, umso besser. Und das ist etwas, was aber sehr schwer umzusetzen ist. Da denkt man sich immer am Anfang, also habe ich mir zumindest, habe ich vielleicht auch den Fehler gemacht, mir immer zu denken, naja, ist ja ganz einfach, wenn man es einfach findet, dann ist es halt einfach, oder? Allerdings ist uns dann eben aufgefallen, deswegen war ja auch die erste Angestellte in unserem Unternehmen ist eine Designerin gewesen, weil wir nicht ausreichend verstanden haben, dass wir da was ganz Tolles zwar gemacht haben, aber eben das auch nochmal runtergebrochen werden muss, sodass es jeder versteht, ohne Probleme. Und das ist auch das, was ChatGPT total toll macht letztlich, weil jeder weiß, wie man chattet. Das haben wir, glaube ich, alle so einigermaßen gelernt. Und ChatGPT bietet dann einfach so die volle Bandbreite der Möglichkeiten, indem es sich einfach an den Chat erinnert. Ja. Der Rest ist nicht wichtig. Und auf solche Details kommt es ganz oft an. Also ich habe mich öfters zum Beispiel gefragt, hätte vielleicht auch so, warum ich Netflix lieber benutze als jetzt die ARD-Mediathek oder irgend sowas in der Richtung. Aber es liegt einfach daran, dass sich Netflix viel, viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie man diese App verwendet, als die ARD, was natürlich schade ist, weil die ja eigentlich auch relativ viel Geld zur Verfügung hat. Aber trotzdem, also man sieht, dass dieser amerikanische Konzern sehr, sehr viel auch an Liebe, Arbeit und Detailreichtum da reingesteckt hat. Und das ist am Ende etwas, was nie zu unterschätzen ist in diesem gesamten Bereich. Weil am Ende, wie du schon davor gesagt hast, also es gibt Dinge, die können wahnsinnig viel und wahnsinnig tolle Sachen, siehe SAP zum Beispiel, aber es ist so mühselig, das Ganze zu benutzen und so anstrengend, dass ganz viele Leute da überhaupt gar keinen Bock drauf haben und dann lieber was anderes machen.
Ich glaube auch, weil das an den, genau wie du richtig sagst, an den Emotionsrezeptoren andockt. Ja? Weil guck mal, was ChatGPT eigentlich brillant gemacht hat, ist, sie sagen, künstliche Intelligenz, alles, was damit verbunden ist, alles, was so auf der dunklen Seite stattfindet, in unserem Beispiel, das ist hochkomplex. Ja? Was wäre, wenn das jeder benutzen könnte, wenn die Anwendung dieser oder die Nutzung super einfach wäre, nämlich was eingebe. Und das, was da rauskommt, das ist ja das, was uns verblüfft. Das User Interface Design ist ja nicht absolut das, was uns verblüfft, aber die Einfachheit der Anwendung, jeder kann jetzt eine KI bedienen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg ja von Apple. Ja, wenn du dir mal anhörst oder so ein paar Apple-Entwickler oder so, wenn dann das Benchmarking kommt mit Microsoft und guck mal hier oder Samsung, guck mal, was das Android-Telefon mehr kann, dann sagen die alle, okay, ja. Aber die Leute bezahlen halt ein Drittel mehr, ja, weil sie ein Lifestyle-Produkt kaufen. Ja, die haben halt so ein iPhone lieber in der Hand, obwohl das eben nicht so wahnsinnig kollaborativ ist. Ja? so ein Inner Circle.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, absolut. Und wir haben es eben auch wieder bei all diesen Applikationen und sonst was. Wenn man sich fragt, warum sich irgendwas durchsetzt, würde ich sagen, ist es immer ein Mix aus dem, was du gesagt hast gerade eben, dass es sich schöner anfühlt, dass es mehr mit den Emotionen verbunden ist. Dann natürlich, dass es technisch auch einwandfrei funktioniert. Und ich habe immer das Gefühl, dass auf dem Bild diese Prise Glück, die natürlich dann noch dabei ist. Genau zum richtigen Zeitpunkt.
Irgendwie. Gerade wenn man Eigenentwicklung macht. Ja? Wie schwer ist das, die in den Markt zu tragen? Und so einen viralen Effekt auszulösen, ja, das ist jetzt ChatGPT geglückt, aber das ist gar nicht so ohne.
Das ist absolut unglaublich.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Thema Assistenzsysteme. Ich glaube ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, bin jetzt mal gespannt. Ich glaube ja, dass die KI nicht auf die Welt gekommen ist oder von uns Menschen entwickelt wurde, um irgendjemanden oder irgendwas zu ersetzen. Wird es wahrscheinlich hier und da schon, ja, das können wir wohl realistisch sagen. Aber vor allen Dingen, dass wir als Menschheit diese Technologie so als Werkzeuge oder eben als Assistenten verwenden. Wie siehst du das? Siehst du das ein bisschen schwärzer, die Zukunft?
Ja, also. Nein, überhaupt nicht. Also ich finde die Zukunft sehr spannend. Vor allem, ich erinnere mich da immer an ein Seminar, das wir in der Uni hatten. Das war im Jahr 2019. Ich weiß leider den Namen des Professors nicht mehr. Es ist ein relativ anerkannter Professor, eben auch im Rahmen von Machine Learning, also künstlicher Intelligenz. Und der hat uns damals erzählt, wenn man sich jetzt die Lernkurve von künstlicher Intelligenz anschaut, dann, und das hat mich bis heute auch überrascht, hat es nämlich exakt richtig vorhergesagt, wird es ungefähr Mitte 2022, Mitte 2023, irgendwo so hat er gesagt, wird es die nächste Stufe erreichen. Mhm. Und das sehen wir ja gerade in der Realität, dass sich das durch GPT tatsächlich total
bewahrheitet. Version 4 ist raus.
Und er meinte auch weiterhin, ja, absolut. Und er meinte auch eben, dass wir wahrscheinlich nochmal, also die nächste Stufe wird wahrscheinlich ungefähr so im Jahr 2026 erreicht werden. Und wenn es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich bis 2038 KIs entwickeln, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Aber, und das meinte er auch, und da sind wir auch immer wieder in der Diskussion, entgegen dem, dass was immer befürchtet wird, oh nein, und das übernimmt alle Jobs und so weiter, ist es wirklich eigentlich meistens so, und das sehen wir ja auch jetzt gerade, Microsoft hat am Donnerstag angekündigt, eben GPT in seine eigenen Anwendungen mit einzubinden, also in Office, Excel und so weiter. Es wird eigentlich meistens nur das Zeug ersetzt, was wir sowieso nicht machen wollen. Also etwas, was anstrengend ist, was zum Beispiel repetitiv ist, was uns teilweise nur langweilt. Das Schöne ist eigentlich, dass wir so ein richtiges, und da bin ich jetzt vielleicht schon ein bisschen der Träumer dabei, aber ein richtiges Empowerment durch künstliche Intelligenz bekommen können. Und zwar, dass es wirklich so ist, dass die ganzen Arbeiten in allen möglichen Bereichen, die wir nicht wirklich machen wollen, die aber bis heute natürlich auch gemacht werden müssen, dass die alle durchautomatisiert werden und dann, siehe Boston Dynamics, gibt es auch Roboter, die das Ganze können. Und wir können uns tatsächlich wieder auf das konzentrieren, was wir eigentlich faszinierend finden, was uns wirklich, also, oder was vielen Menschen zumindest viel mehr Spaß macht. Und auch in die Interaktion gehen, in die Kommunikation gehen und all das. Denn seien wir ganz ehrlich, also wir können es ja allein mal so rum durchspielen. Man kann, vielleicht gibt es irgendwann eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, bessere Entscheidungen zu treffen als ein CEO von, was weiß ich, einer Bank. Würde tatsächlich das Management Board sich deswegen, also die entscheiden, sich selber austauschen,
abschaffen.
Aus Effizienzgründen. Das hört sich für mich sehr unrealistisch an. Gleichzeitig ist es so eben auf der anderen Seite, und das machen eben auch wir mit unseren Anwendungen schon, wir haben gerade einen Chatbot für eine Möbelei, Tischlerei gebaut und da ist es einfach so, wir haben plötzlich einen neuen Service-Mitarbeiter. Und dieser neue Service-Mitarbeiter, der meckert nie, der wird nie müde, der ist immer da, der kostet fast nichts dann, wenn er mal läuft. Und das ist eigentlich der Traum. Wir haben viel mehr Verfügbarkeit, wir haben viel mehr Dinge, die immer erreichbar sind und so weiter, ohne dass wir die ganze Zeit irgendwelche armen Aushilfsarbeiter dafür brauchen, die wir bezahlen müssen, die natürlich eine Ausfall- und auch eine Fehlerquote haben und gleichzeitig mit einem Job, wo man sagt, naja, jetzt vielleicht nicht so toll, den ganzen Tag nur für potenzielle Fragen über IKEA-Tische online zu sein.
Ja. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, die du da gerade aufmachst, weil auf der einen Seite sehe ich das natürlich auch, intelligente Automatisierungsprozesse, die gewisse Services abnehmen, ja, sodass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Die andere Geschichte ist, die ich fast noch einen Ticken spannender finde, ist, wenn wir mit Hilfe der KI in die Zukunft gucken können. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn dir deine KI sagt, hey, ich bin die ganze Zeit dein Service-Bot, ja, auf deiner Website, und ich habe rausgefunden, dass wir ein Drittel deiner Besucher zu Kunden machen können und ich kann dir auch zeigen, wie soll ich, weißt du?
Ja, absolut. Also klar, das ist jetzt noch ein Punkt, eben, du sprichst es an. Es gibt immer so unglaublich viele Punkte, die man da mit einbeziehen kann. Predictions sind natürlich auch, das ist eine der Punkte, die mit am interessantesten sind, die ja uns ja auch jetzt schon in aktiven Unternehmensprozessen in ganz großen Systemen werden, wird es schon verwendet, eben genau das, um auch in zum Beispiel in Industrieanlagen vorherzusagen, oh, du, ihr solltet die Rohre mal wieder überprüfen, die sind jetzt schon sehr lange in Benutzung oder so. Das ist einfach etwas, eben, wie du sagst, intelligente Systeme, die durch konstante Berechnung darauf kommen, wie wäre das denn? Wie würde das aussehen und wie wahrscheinlich ist das? Und dieses wie wahrscheinlich ist das, daran sind wir in den letzten Jahren
viel besser geworden. Ja, das ist auch das Interessante.
Das war ja, absolut. Also das war am Anfang der, also als ich angefangen habe mit KI, das war 2013 und da war das alles noch sehr, also es war auch da schon 20 Jahre alt, aber da hat einfach noch die Leistung gefehlt. Und inzwischen sind wir allerdings meistens bei Accuracy, also bei Wahrscheinlichkeitsraten von über 98%. Und das ist natürlich meistens etwas, darauf kann man wirklich bauen. Das ist teilweise genauer als der Wetterbericht. Ja.
So. Aber das würde ich vielleicht auch allen, die sich für dieses Thema, für ihr Unternehmen interessieren, diese zwei Pole würde ich immer mit betrachten. Auf der einen Seite natürlich vorhandene Prozesse optimieren, verbessern und so weiter. Ja, Kosteneinsparen und was auch immer damit zu tun hat. Auf der anderen Seite aber diese Vorhersehung mit zu avisieren. Ja, also dass man das mit in so ein KI-Projekt einbaut und sagt, okay, welchen Impact, ja, kann ich mit der KI für mein Unternehmen jetzt schon voraussagen oder meinetwegen im Laufe der nächsten Monate? Ja? Also worauf kann ich mich einstellen? Wie muss ich meine Produkte weiterentwickeln? Wie könnte sich ein Markt verändern? Ja? Da gibt es ja viele Daten, die da
absolut.
Also je nachdem, was ich in der Branche auch unterwegs bin. Aber das finde ich eine sehr spannende Geschichte.
Genau, das ist ja jetzt schon so, um vielleicht nochmal diese ganz kleine Anekdote dabei zu bringen. Ich finde das sehr interessant. Auf der Getreidebörse ist das schon ganz klassisch inzwischen, weil man kann einigermaßen vorhersagen, wie die Wetterstrukturen zumindest so für die nächsten 3 bis 4 Monate sind. Also da gibt es natürlich große Ungenauigkeiten immer noch, aber es ist genau genug, dass man einigermaßen sagen kann, wo auf der Erde wie viel Getreide vermutlich geerntet werden wird. Und das beeinflusst natürlich diese Börse ganz massiv und hat tatsächlich eigentlich eher dazu geführt, obwohl da will ich mich jetzt nicht so sehr auf dem Fenster lehnen, das habe ich nur gelesen, kann auch sein, dass, also wenn mir da jetzt irgendjemand widerspricht, kann das sein, aber dass es weniger Spekulationen gibt tatsächlich, weil künstliche Intelligenz davor warnt, so jetzt hat das Ganze einzulagern oder sonst irgendwas, macht nicht so viel Sinn. Also es macht trotzdem natürlich den Spekulationscharakter nicht weg, aber es ist da mehr so eben mit reingekommen, weil gewisse Faktoren besser vorhersehbar sind.
Und wenn ich über diese Informationen verfüge, könnte ich ja auch an der Börse anders handeln. Ja? Also Wissensvorsprung, absolut. Das wissen wir ja eigentlich aus allen möglichen Bereichen, auch ohne künstliche Intelligenz der Vergangenheit, der Wissensvorsprung, der schafft mir halt ganz andere Vorteile. Ja? Deswegen kann ich eine Aussage nicht verstehen, wenn einer sagt, künstliche Intelligenz brauche ich nicht. Geht schon wieder weg.
In dem Fall sogar dann ohne Insider-Informationen.
Ja, im besten Fall. Felix, Thema ethische Bedenken. Wenn du das Thema mal in den Zusammenhang bringst mit der Implementierung von KI-gestützten Automatisierungen in Unternehmen, gibt es da Themen, mit denen ihr euch schon auseinandersetzen musstet?
Ja, ist eine häufig gestellte Frage und ist auch immer mit unterschiedlichen Angehensweisen oder Vorgehensweisen zu sehen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Problematik, die wir sowieso, mit der sich jeder Unternehmer schon, der eine Webseite besitzt, auseinandergesetzt haben muss. Das ist jetzt zwar noch nicht ethisch, aber das ist der ganze Datenschutz, der ist in Europa einfach recht angezogen. Und dann kommt es natürlich noch darauf, wie weit wird die künstliche Intelligenz für was verwendet und welche Daten werden wie ausgewertet. Allerdings ist das eigentlich kein neues Problem, sondern wir reden eigentlich über ein Problem, das schon seit Mitte der 90er Jahre existiert, weil spätestens seitdem Menschen jeden Tag einen Computer benutzen, sind theoretisch die Daten auswertbar. Und dadurch lassen sich natürlich zum Beispiel, um jetzt halt mal in die Richtung zu gehen, irgendwelche Leistungsdaten errechnen oder irgendwelche Anwesenheiten und all das.
Ja, ja.
Ich muss sagen, wir zumindest, aber das kann ich jetzt nur für mein Unternehmen sprechen, nehmen alle Daten, die wir nehmen, jetzt, und das jetzt wieder eher von der Datenschutzkonformität her, und anonymisieren sie einfach. Weil für eine KI macht es keinen Unterschied, ob das für das Labeling ist das komplett egal, ob das personalisiert ist oder nicht. Schwierig ist es natürlich ab dem Zeitpunkt, wo man es nicht mehr macht, was allerdings bei gewissen Algorithmen nicht anders geht, weil wenn es zum Beispiel um unternehmensinterne Algorithmen geht, dann braucht man natürlich, dann hilft es nichts, wenn man sagt, ja, generell wäre es ganz gut, wenn irgendein Mitarbeiter in Zukunft öfters mal nachschaut, ob der, weiß ich nicht, ob der Kessel zu heiß ist. Sondern da muss man das natürlich deutlich genauer spezifizieren. Wir haben meistens allerdings eher die Erfahrung bis jetzt gemacht, auch in Projekten, in denen wir mit dabei waren, dass es eher die Möglichkeit gibt, dass es nicht zu, sagen wir mal, schwierigeren Situationen kommt, eben aufgrund von Datenmissbrauch oder Leistungsanalyse oder sonst irgendwas, weil man das Ganze schon recht gut so eindämmen kann, dass wirklich nur gewisse Dinge angezeigt werden und auch, dass gewisse Punkte erläutert werden. Also das ist von vornherein schon auch gewünscht, teilweise von den Unternehmen, klar, weil sonst geht es auch gerade bei den etwas größeren gar nicht erst durch den Betriebsrat durch. Der ist ja immer der Feind von all solchen Dingen. Und deswegen, ich sehe da eigentlich nicht so das Problem in der Sache, vor allem meistens, und da wären wir ja wieder bei dem, was du vorhin schon gesagt hast, eigentlich erschaffen wir uns nur eine ganz neue Möglichkeit mit ganz vielen tollen Tools. Es ist ja nicht wirklich so, dass wir irgendwas erschaffen, was dann tatsächlich in der Lage ist, zum Beispiel eine Assistentin oder einen Assistenten komplett zu ersetzen. Das sehe ich aktuell nicht. Das ist fast nicht möglich. Vielleicht wird es irgendwann in der Zukunft, das würde ich mir allerdings ehrlich gesagt auch wünschen, und es tut mir an dieser Stelle sehr leid für alle Verwaltungsbehörden.
Das ist gerade sehr beliebt, Felix.
Das ist bei den Verwaltungsbehörden vielleicht ein bisschen digitalisierter zuginge, ja, aber ansonsten... Ansonsten sehe ich eigentlich meistens, wie gesagt, sind das Ganze eher so Freunde und Helfer. Wir werden das jetzt halt auch in naher Zukunft bei Microsoft zu erleben. Vermutlich wird Google jetzt dann irgendwas nachschießen. Die haben ja schon total Muffensausen.
Ja, aber gut. Ja. Ich bin mal gespannt auf die intelligente Büroklammer in Word. Kennst du die noch?
Ja, natürlich.
Klassiker. Also super wäre, wenn Microsoft dir zuhört, dann wäre das ein Wunsch tatsächlich. Ich benutze diese Tools nicht, weil allein diese Toolbar oben in diesen mehreren Layern mich absolut überfordert. Mhm. Es wäre total geil, wenn jetzt eine künstliche Intelligenz einfach vielleicht so einen Knopf hätte, ja, aktiv oder deaktiviert.
Kann ich dir wirklich empfehlen, schau dir mal deren neue Vorstellung zu der GPT-Modellen an, wie sie in Office verwenden. Oh. Das ist tatsächlich, ich glaube, das könnte was sein.
Okay, danke. Das wäre doch cool. Felix, noch eine meiner letzten Abschlussfragen hier, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Gibt es bestimmte Branchen, in denen der Einsatz von künstlicher Intelligenz bzw. KI-gestützter Automatisierung besonders herausfordernd ist? Lässt sich das
sagen? Ja, auch hier sind wir sind letztlich wie bei allen Themen so ein bisschen auch nicht hier wieder so bei der Datenlage. Umso kniffliger die Datenlage ist, umso schwieriger ist es, die Daten zu erheben oder sonst irgendwas, umso komplizierter ist das Ganze auch mit KI. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwas haben, was entweder von vornherein schlecht digitalisiert ist, dann ist es blöd, dann gibt es keine Daten, dann ist es natürlich schwierig oder in zweiter Linie, und das passiert leider auch hin und wieder, wenn wir dermaßen viele unstrukturierte Daten haben, dass da überhaupt niemand durchblickt. Also weil dann muss man da nicht erstmal mit einer KI kommen oder so und sagt, ja, das ist alles wird dann alles ganz toll, sondern dann muss man erstmal aufräumen. So.
Nee, du, bitte.
Ich wollte sagen, besonders fällt uns das zurzeit auf, das könnte aber auf Dauer eine Chance werden, ist aber im Moment ganz, ganz schwierig, in der gesamten Baubranche.
Ja.
Also in der Baubranche ist es ganz krass. Da ist es so, da sind so viele unstrukturierte Daten unterwegs, die auch ganz schwer zu erfassen sind teilweise, dass das im Moment wirklich schwierig ist. Obwohl gleichzeitig natürlich die Baubranche, und da schielen wir tatsächlich als Unternehmen auch schon sehr interessiert drauf, eigentlich auch mit das größte Potenzial noch anbietet. Also ich glaube, es gibt gar keine Branche, in der das so enorm ist, weil eben noch so viel nachgeholt werden muss.
Ja, absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Also Baubranche, denke ich auch, ist ein grüne Wiese. Also da kann man ja wirklich, da fängst du eigentlich bei Null an. Ja, aber und es wäre so nötig. Ja, es gibt so viele interessante Ansatzpunkte, ob das jetzt das Bauen selber ist oder ob das Verwalten von Immobilien ist oder Hausverwaltungen oder dergleichen. Ja. Ja, also da gibt es ja, und ich meine, auf irgendeine Weise sammelt ja ein Unternehmen immer irgendwelche Daten. Du hast völlig recht, kommt auf die Qualität an und so weiter. Ja, aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen da, wie man das Thema KI so für sich auch versteht. Also man holt sich ja nicht da jetzt so einen Staubsauger, der dann irgendwas erledigt, ja, sondern den müssen wir natürlich irgendwie füttern. Ja? Also da muss ja irgendwas rein vorher.
Absolut. Ja? Und genau wie du es ansprichst, ist es auch so, dass wir tatsächlich in der Verwaltung, ist es wieder was ganz anderes, also für Gebäudeverwaltung und all das, da ist zwar auch ein riesiger Bedarf da, aber da sind natürlich die Daten wiederum deutlich strukturierter. Ja. Also da ist es, da haben wir jetzt auch vor kurzem erst mit einem Unternehmen angefangen zusammenzuarbeiten, die eben auch ihre Prozesse da erstmal überhaupt anfangen zu automatisieren. Mhm. Also und auch da ist wahnsinnig spannend, was überall in jeder Richtung dort geht.
Ja. Also nur mal ein Beispiel zu bringen, mein Heizungsbauer, ja, der hätte mich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, 10 Jahren noch in so einem Overall besucht, ja, der wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 6 Wochen keine Waschmaschine gesehen hat. Heute fährt er im Tesla vor, hat sein Tablet auf dem Unterarm liegend, ja, um mich dann mit seinem Stift zu dirigieren. Wo ist denn die Heizung? Ja, also das ist was völlig anderes, ja. Oder nehmen wir das mal, das ganze Thema Dachdecker, der jetzt zum Beispiel Fachkräfte gewinnt, weil er sagt, bei mir kannst du einen Drohnenpilotenführerschein absolvieren mit deiner Ausbildung, ja. Und ich meine, auch da sind ja wieder Daten, die da anfallen, ja. Und das ist ja gerade was KI und Kamerasysteme angeht, so auch wieder eine ganz spannende Geschichte.
Absolut. Also genau.
Felix,
alles sehr spannend.
Ja, es ist eine ganze Menge zu tun und ich kann jetzt schon mal ankündigen, Felix, wir müssen ja noch eine Fortsetzung machen, wir müssen noch so ein bisschen mehr rein in die Materie. Ich glaube, wir sind an einem ganz interessanten Zeitpunkt angekommen, in denen absolute Top-Experten, so wie ihr das als Team auch seid, gebraucht werden, mehr denn je, gerade in Deutschland / Europa, wenn wir mal die globale Brille aufsetzen, von dem her. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, Felix, wen kannst du uns aus deinem Netzwerk empfehlen für diesen Podcast? Wen können wir hier ans Mikrofon zerren, um von dieser Person zu lernen?
Also das ist eine gute Frage. Wir sind mit einigen Leuten natürlich immer im Austausch und sehr interessant sind die, mit denen wir uns selber wiederum vernetzen, weil die auch für künstliche Intelligenz sehr viel natürlich wiederum bringen. Unter anderem, jetzt muss ich gerade, jetzt habe ich gerade wieder seinen Namen vergessen. Das ist jetzt fast ein bisschen peinlich.
Kenn ich.
Ah ja, genau. Carsten Krauss, das ist ein sehr interessanter Mensch, den ich sehr empfehlen kann. Die sind selber an der Entwicklung von zum Beispiel unter anderem einer KI dabei, die interessanterweise einen bei Teams-Meetings oder Zoom-Meetings oder wie auch immer direkt in die Kamera schauen lässt. Weil man hat ja normalerweise immer so einen leicht gesenkten Blick.
Ja.
Genau.
Ist das Casablanca, diese App?
Genau, Casablanca.
Ah, sehr cool. Ich habe es leider nicht geschafft, die zu installieren, aber vielleicht kann ich den Carsten mal fragen.
Ja, absolut. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Es ist sehr, sehr spannend, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ansonsten, ja, wir haben auch viel eben mit Ingenieuren zu tun. Ich kann auch in der ganzen Kombination, wir bauen ja öfters mal auch Geräte davor mit ein, da arbeiten wir immer mit RTX Systems zusammen. Also der Julian Rodelauer heißt der, uns hilft quasi so die Maschinen zu bauen, die wir dann quasi mit KI befüllen. Das kann ich auch immer noch sehr empfehlen.
Super. Dann nehme ich mal die zwei, Felix. Du überlegst dir noch einen dritten, den kannst du mir dann per E-Mail schicken. Oder einen.
Alles klar.
Ich fände es ja toll, wenn wir was hier für die Damenwelt ein bisschen mehr machen können.
Im Techie-Bereich, das ist immer, also ich ärgere mich da auch drüber, das aber es ist.
Werden wir ändern mit diesem Podcast hier. Ja, ich finde es total wichtig. Also, dass wir gerade auch die Hidden Champions, also die Frauen einfach in der Tech-Szene sichtbar machen. Also, wenn ihr vielleicht gerade zuhört und sagt, hier, ich kenne jemanden, dann gerne hier unter die Shownotes in die Kommentare schreiben und dann laden wir diese Person sofort in diesem Podcast ein.
Oh ja, das ist natürlich
Felix.
Auch sehr spannend.
Ja, mir bleibt an dieser Stelle noch zu erwähnen, für alle, die jetzt hier zuhören, wer Kontakt mit Felix aufbauen möchte und sich vernetzen möchte mit ihm und seinem Team, alle Infos in den Shownotes dieser Podcast-Folge, also LinkedIn bei uns auf der Plattform, Jeans Align Space natürlich, die Website verlinken wir und sonst noch, fällt uns bestimmt noch ein paar Sachen ein. Und dann nutzt ihn wirklich, wenn ihr Fragen habt für euer Unternehmen und kontaktiert ihn oder könnt auch mir eine E-Mail schreiben, wie ihr wollt. Wir stellen den Kontakt dann direkt her. Und vielleicht ist ja dieses Screening, was wir vorhin hatten, echt eine coole Idee, um mal so von außen drauf schauen zu lassen und zu sagen, okay, wo ließe sich denn ein Potenzial entwickeln oder heben, ja, sodass man das für sein Unternehmen wirklich nutzbar macht, auch wenn man jetzt nicht so tief in diesem ganzen Tech-Thema unterwegs ist.
Ja, absolut. Genau. Ich freue mich sehr über gerne mit mir einen Termin ausmachen. Ich kann auch nochmal meinen Link reinstellen. Da ist es also so mit den Buchungen, wie man das ja inzwischen so macht. Und genau, bin auf jeden Fall mal gespannt. Gerne nochmal auf mich zurückkommen. Und ansonsten, genau, die Webseite ist ja verlinkt. Also ich bin gespannt. Vielen Dank.
Sehr gerne, Felix. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf das nächste Update mit dir.
Danke dir. Bis dann.
Ciao.